Einen wunderschönen guten Morgen wünscht Ihnen Gabi Fröhlich. Anfang dieses Jahres haben wir in der Lebenshilfe die Geschichte von Andrea Müller gehört. Ganz knapp wiederholt. Als kleines Kind träumte sie davon, einen Zwilling zu haben. Gleichzeitig hatte sie von klein auf eine Traurigkeit, die sie ständig begleitete, das Gefühl, irgendwie in der Welt keinen Platz zu haben. Dazu Angstattacken und Albträume mit Bildern, wie zum Beispiel von einem Meer aus Blut, voller Blut. Später kam zur Depression noch eine Magersucht hinzu. Bis ihre Mutter ihr irgendwann, sie war damals schon eine Jugendliche, gestand, dass sie hätte abgetrieben werden sollen und dass ihr Zwilling bei dieser Abtreibung gestorben war, dass man sie aber, damals noch ohne Ultraschall, übersehen habe. Als die Mutter merkte, dass sie doch noch schwanger mit einem zweiten Kind war, war es damals dann für eine weitere Abtreibung zu spät gewesen, also wurde Andrea Müller geboren. Für die junge Frau begann mit dieser Erkenntnis ein Weg der inneren Heilung, vor allem weil ihr Leid damit ein konkretes Gesicht, einen Namen bekam. Vorher wusste sie ja nie, warum sie überhaupt so empfand. Die ganze Geschichte von Andrea Müller können Sie nachhören im Podcast von Radio Horeb unter der Rubrik Lebenslinien. Die Sendung lief am 13. Januar dieses Jahres. Uns hat ihre Geschichte nicht nur sehr berührt, sondern auch einige Fragen aufgeworfen. Vor allem die Frage, wie kann es sein, dass das kleine Mädchen so klare Bilder und Eindrücke gespeichert hatte aus einer Zeit, die vor dem dritten Schwangerschaftsmonat gelegen haben muss. Dank Ultraschall wissen wir heute ja sehr viel über die Entwicklung des Embryos im Mutterleib. Aber was weiß die moderne Wissenschaft heute über das Erleben, das seelische Erleben von Ungeborenen? Jemand, der fasziniert von der Psychologie in der frühesten Lebensphase des Menschen ist, das ist der Psychoanalytiker und ärztliche Psychotherapeut Dr. Ludwig Janus. Und ihn begrüße ich hier ganz herzlich in der Lebenshilfesendung mit dem Thema pränatale Psychologie, was wir über das seelische Erleben von Ungeborenen wissen. Herzlich willkommen. Guten Morgen, Dr. Janus.
Ja, ich freue mich, dabei zu sein.
Dr. Janus, Sie sind mit dem Thema pränatale, also vorgeburtliche Psychologie, seit mehr als 40 Jahren beschäftigt. Sie haben mehrere Bücher geschrieben, unter anderem Seelenraum des Ungeborenen, pränatale Psychologie und Therapie. Sie waren lange Jahre Präsident der Internationalen Gesellschaft für pränatale und perinatale Psychologie und Medizin. Wie kamen Sie denn zu diesem Thema als Psychologe, als Therapeut zum Thema vorgeburtliche Psychologie?
Ja, da ist mein persönlicher Hintergrund der folgende. Ich bin Jahrgang 1939 und das hatte die Folge, dass meine Eltern durch die Kriegsereignisse auseinanderkamen und sich getrennt haben und ich dann, dass also mein Vater hat eine neue Partnerschaft eingegangen, meine Mutter auch, und darum habe ich Halbgeschwister, drei Halbbrüder und eine Halbschwester. Und bei deren Geburt war ich so 11, 12, 13 Jahre. Und habe also deren Babyzeit, Schwangerschaft, vor allem Babyzeit, dann auch sehr genau mitbekommen. Und dann beobachtet man vieles schon ganz genau. Und ich habe erlebt, dass manche Schwierigkeiten, zum Beispiel Essschwierigkeiten, die ein Halbbruder hatte, dann in seiner Art mit Essen umzugehen wieder auftauchten. Also dass Dinge, die aus der Babyzeit stammten, später im Verhalten dann gewissermaßen wie durchgepaust waren, ohne dass der Betreffende, der Bruder, das wusste. Aber ich konnte es reflektieren. Und dann gibt es eben Beobachtungen in Therapien, also ich bin ja Psychotherapeut, wo da diese Zusammenhänge auch augenfällig sind, sein können.
Also Sie haben schon als Kind da ganz genau hingeschaut, das beobachtet. Das war jetzt die Babyzeit, die konnten Sie beobachten. Aber Sie sind ja dann als Therapeut noch weiter zurückgegangen, also bis in die Schwangerschaft hinein.
Ja, und das, da sind die genauen Beobachtungen eben aus der Psychotherapie. Die Psychotherapie hat sich da ja damit, oder die psychoanalytische Psychotherapie damit beschäftigt, dass Kindheitserfahrungen uns als Erwachsene beeinflussen können. Das war damals um 1900, als das oft auch neu. Aber das Geburtliche und Vorgeburtliche war damals vom öffentlichen Bewusstsein her noch ganz zu weit weg. Aber in den 70er und 80er Jahren, als ich eben mit meiner therapeutischen Praxis begann, da gab es eine öffentliche Aufmerksamkeit. Da gab es ja die Geburt ohne Gewalt von Le Boyer. Also man sagte, dass kleine Babys schon kleine Menschen sind. Und dann begann die Frühgeburtsmedizin. Die frühgeborenen Kinder sind ja quasi föterale Kinder außerhalb des Mutterleibes, sodass da die Zusammenhänge klarer waren. Und dann wurde ich eben in Therapien darauf aufmerksam und fragte dann auch die Patienten, ob sie da etwas wüssten. Und einige wussten. Und dann konnte man bestimmte Schwierigkeiten, die sie hatten, damit in Verbindung bringen. Wobei eine Sache wichtig ist, das bilden die traumatischen, also die belastenden Erfahrungen, bilden sich schärfer ab. Gute Erfahrungen sind einfach, gehören zum guten Befinden, das man später hat. Und das kann man schwieriger irgendwie so lokalisieren in ganz frühen Erfahrungen. Aber traumatische Sachen bilden sich scharf ab und sind dadurch auch identifizierbar.
Also wenn ein System läuft, dann hält man das, ist das normal so ungefähr, aber wenn es dann nicht mehr läuft, dann schaut man genauer hin, woran es denn gelegen haben könnte. Ich habe eingangs die Geschichte knapp zusammengefasst von Andrea Müller, die wir ja auch hier schon ausführlicher gehört haben an dieser Stelle Anfang des Jahres. Sie wollte eigentlich heute bei der Sendung dabei sein, konnte es aber aus Gesundheitsgründen leider nicht. Jetzt frage ich mich natürlich bei all dem, was Sie jetzt eben schon seit so langer Zeit beobachten, hat es Sie überrascht überhaupt, dass jemand solche Erlebnisse, Sie haben ja gesagt, die traumatischen Sachen, die speichern sich schärfer ab, die treten schärfer hervor. Hat Sie das überrascht, dass das aber so konkret war? Also ich denke eben, wie Wissen, dass da ein Zwilling eigentlich war, also unbewusstes Wissen, ohne dass sie es hätte ausdrücken können, aber diese in der Sehnsucht, ich habe eigentlich das Gefühl, da fehlt jemand, da müsste noch jemand sein. Das ist ja so ein inneres Wissen oder eben diese Albträume, die sie hatte, immer wieder mit einem Meer voller Blut. Das ist ja dann, wenn man weiß, was passiert ist, versteht man natürlich, klar, das kommt daher. Aber was doch überraschend ist, dass so klare Bilder und Eindrücke aus so einer frühen Zeit schon da sind, oder ist das eigentlich nicht überraschend?
Also das ist von unserem Alltagsbewusstsein her sehr überraschend, weil man ja früher die Schwangerschaft als eine biologische Geschehen sah und nicht als ein auch psychologisches. Aber in den letzten Jahren hat die Einsicht zugenommen, dass es auch in der vorgeburtlichen Zeit eine seelische Dimension gibt. Das ist aber nicht eine seelische Dimension, die wir als Erwachsenenbewusstsein haben, als reflektiertes Bewusstsein, sondern es ist eine Art traumartiges Erleben. Und dieses traumartige Erleben kann sich im späteren Erleben des Erwachsenen als traumartige Bilder und Gefühle und Empfindungen widerspiegeln. Das Neue ist eben, dass wir das heute reflektieren können durch viele Beispiele aus Selbsterfahrungen und Psychotherapien. Dass die Frau Müller überhaupt auch diesen Zusammenhang hergestellt hat, hängt sicher damit zusammen, dass sie vielleicht von ähnlichen Fällen gelesen hat. Und es ist auch ihre Klugheit, das festzustellen. Und natürlich auch, dass die günstige Situation, dass die Mutter darüber geredet hat.
Genau.
Und normalerweise verschwinden solche frühen Katastrophen, muss man eigentlich sagen, unter dem Teppich. Und das hält das Kind in Ratlosigkeit zurück. Und Eltern haben da auch eine große Verantwortung, dass sie auch von den schwierigen Seiten und natürlich hier von den ganz schwierigen Seiten in der Anfangszeit des Lebens ihres Kindes später, wenn das Kind darüber reflektieren kann, sprechen. Das ist ganz, ganz bedeutsam. Und das hat diese Mutter getan, oder die Andrea Müller hat ihre Mutter dazu gebracht. Und die Mutter hat das verstanden. Das ist sehr schön. Das ist in unserer heutigen Zeit möglich. Das wäre vor 30, 40 Jahren noch gar nicht möglich gewesen. Hätte man das als esoterisch oder merkwürdig oder ein bisschen verrückt beiseite geschoben.
Gucken wir vielleicht mal da auf das, was da in diesem kleinen Kind gespeichert war. Auf der einen Seite eben das Gefühl, da müsste eigentlich noch jemand sein. Sie hat dann später eben festgestellt, dass es Zwillinge gibt, und dann hat sie diesem Gefühl, da müsste eigentlich noch jemand sein, wahrscheinlich diesen Namen Zwilling gegeben. Natürlich hatte sie als Fötus kein Bewusstsein dafür, dass es einen Zwilling gibt, aber irgendwie muss dieses Gefühl, da wäre eigentlich noch jemand gewesen, in ihr gewesen sein, oder?
Ja, genau. Und zwar kann man das heute, wenn man es theoretisch auch begründen, diese frühesten Erfahrungen werden auf Mittelhirnebene gemacht, das Emotionshirn und das rechte Hirn. Und das, in diesem Hirn ist dieses traumartige Bewusstsein, aus dem heraus die Erfahrungen gemacht werden und die dann später auch in Gefühlen und Träumen dann wieder auftauchen können. Mit 3, 4 Jahren wechselt dann die Hirndominanz der Hemisphären, also der Seiten des Gehirns, zur linken Seite, zum Sprachhirn. Und von dieser Ebene des 3-4-Jährigen sind diese vorsprachlichen Erfahrungen, die eben nicht sprachlich kodiert, wie man das nennen könnte, sind nicht erreichbar. Sie sind nur wahrnehmbar, so wie die Andrea Müller das beschrieben hat, als eine Stimmung von Traurigkeit und ein Bild von Blut und tiefer Beunruhigung. Und es gibt eine andere Untersuchungsebene, eine Frau Alessandra Piontelli, eine Italienerin, auch eine Psychoanalytikerin, hat Beobachtungen gemacht, die man damals mit dem Ultraschall konnte man ja das Verhalten von Kindern vor der Geburt beobachten. Und das hat sie getan, und zwar an ganz vielen Beispielen, hat da ein Buch darüber geschrieben, vom Fötus zum Kind, und ganz viele Zwillinge beobachtet. Und auch beobachtet, dass diese Zwillinge in einer Art Kommunikation oder, wenn man will, von der Beobachtung in einer Interaktion sind. Sich berühren, betasten oder so, wenn sie, es gibt so einen Bericht von ihr, von Zwillingen, die in 2 Fruchtblasen sind. Und die nach der Geburt als kleine Kinder Spiele mit der Gardine gemacht hat, wo der eine Zwilling auf der einen Seite der Gardine war und der andere Zwilling auf der anderen. Und dann haben sie an der Gardine sich berührt und haben da quasi im Verhalten etwas wiederholt, was sie vorher über die Wand der Fruchtblase getan haben. Ohne das natürlich reflektieren zu können als Dreijährige. Sie waren nur fasziniert von dieser Art Berührung. Und wir können heute das aber aus einer Erwachsenenperspektive reflektieren, weil wir wissen, es gibt dieses traumartige Bewusstsein, was ja auch in den Märchen und in den Mythen präsent ist. Und das Kind lebt quasi eben schon vor der Geburt in diesem traumartigen Bewusstsein. Das zieht sich ins 2., 3. Lebensjahr, und man wächst dann so mit 4, 5 Lebensjahr aus diesem traumartigen Bewusstsein heraus, auch weil unsere Art zu denken und zu fühlen ganz durch das sprachlich organisierte Bewusstsein organisiert ist. Das ist ja unsere Kultur auch ein Stück weit, ne?
Dennoch heißt es nicht, dass dieses traumartige Bewusstsein nicht doch irgendwie da ist und uns auch prägt,
läuft
oder?
Als Hintergrundfilm durch bei uns allen durchs Leben, und deshalb finden wir leider Gottes Horrorfilme oder Romanzen und Fantasyfilme und so weiter, die ja dieses traumartige Bewusstsein spiegeln, faszinierend. Wir können es heute zum Teil eben auch auf eigene Erfahrungen, solche Faszinationen zurückführen.
Und wann weiß man inzwischen, wann sich dieses traumartige Bewusstsein im Mutterleib anfängt zu entwickeln? Ab welchem Lebensmonat gibt es da erste Spuren?
Also das Kind ist ja mit etwa 8 Wochen, also ich kann ja jetzt ganz allgemein sagen, ganz früh, archaisch, als Gestimmtheit, als Zumute sein, als Befindlichkeit, ganz früh gibt es Beobachtungen. Also dass schon bei der Einnistung, also dieser kleine Zellhaufen, der sich da einnistet, was ja ein komplizierter Prozess ist, der Ausgleichsprozess zwischen Mutter und dem Keimling, dass wenn das schwierig ist, belastet ist, weil die Mutter auf keinen Fall schwanger werden wollte und so weiter, dass das so Entfremdungsgefühle machen kann. Aber das sind in Einzelbeobachtungen.
Das ist natürlich sehr schwer nachzuweisen, wie Sie sagten, weil man nicht darüber redet, weil man vielleicht keine bewusste Erinnerung dran.
Also man hat Serien bei, also viele therapeutische Berichte dieser Art. Es ist nun so, dass diese ganze Thematik in der offiziellen Universitätspsychologie gar nicht repräsentiert ist. Die versucht ja zu messen und so weiter und ist an diesen Dingen nicht interessiert. Es sind nur einzelne Psychotherapeuten, die da ein Interesse haben, weil es unserem Allgemeinbewusstsein widerspricht, dass jetzt schon ein Embryo gewissermaßen Gefühle, oder der hat auch nicht die Gefühle, sondern Empfindungen sind das. Zumute sein, Befindlichkeiten. Und das würde man jetzt ab der sechsten, siebten Woche, kann man das auch dann annehmen. Diese Beobachtungen, die ich erwähnte von der Frau Piontelli, das ist natürlich etwas später, vierte, fünfte Monat oder sechste Monat. Ne?
Das heißt, man kann beobachten, auch zum Beispiel über den Ultraschall, dass Kinder auf bestimmte Einflüsse irgendwie im Mutterleib reagieren und kann darauf
Fall, nicht?
Rückschlüsse
das kann man
ziehen.
Ja, heute, gerade weil die Ultraschalltechnik besser geworden ist, kann man ja heute die Mimik sehen von den Kindern. Also jetzt, wenn vierte, fünfte, sechste, siebte Monat. Und man hatte ganz früh, ganz unbeholfen, also in den 30er Jahren, hat man eine laute Autohupe gehupen lassen am Mutterleib. Und dann ist das Kind erschreckt hochgefahren. Das konnte man spüren, also fühlen. Ja? Und später hat man beobachtet, als diese Amniozentese war, die dann auch mit Ultraschall beobachtet wurde, dass das Kind vor der Nadel zurückschreckt und sich zurückzieht. Also durch die Ultraschallbeobachtung haben wir quasi das Verhalten wahrgenommen, auch in Relation zu der aktuellen Situation.
Das heißt, wir wissen eben durch feinere Beobachtungen immer mehr, wie Kinder eben schon reagieren. Man weiß ja auch inzwischen, wann sich das Gehör entwickelt, ab wann ein Kind etwas sieht. Das lernen die Kinder ja inzwischen auch schon in der Grundschule zum Teil. Aber eben, wie sehr sich das auf die Seele einfach auch entscheidend mitprägt, da sagen Sie, Dr. Janus, das ist noch nicht ganz klar. Wenn ich Sie richtig verstehe, ist sogar dieses seelische Erleben nicht nur über die Sinne, die wir so kennen, eben Tastsinn, Geruchssinn, Geschmackssinn, das wissen wir ja inzwischen alles, sehen, dass die Kinder das schon relativ früh können im Mutterleib, aber noch viel früher setzt diese innige Verbindung Mutter-Kind gestimmt sein ein,
genau,
wenn ich das richtig verstanden habe.
Genau, wenn die Mutter im Stress ist, das Kind auch im Stress, weil die Stresshormone plazentagängig sind. Und aber es gibt wohl auch, wenn man so will, Wahrnehmungskanäle, die man nicht unmittelbar messen kann, die aber auch real sind, dass das Kind gewissermaßen sich in der Emotionalität der Mutter entwickelt. Die Befindlichkeit der Mutter sich ihm mitteilen. Von daher wäre, also ja, alles, also der Bericht von der Andrea Müller zeigt eben, wenn man ihn ernst nimmt, dass es eben auch schon vor dem dritten Monat so ein traumartiges Bewusstsein gibt, was in späteren Befindlichkeiten, Bildern sich widerspiegeln kann. Und dazu gibt es ganz viele, also tausende Berichte dieser Art, sodass man das ernst nehmen muss, oder?
Mhm. Pränatale Psychologie, was wir über das seelische Erleben von Ungeborenen wissen. Das ist unser Thema hier in der Lebenshilfe bei Radio Horeb. Und unser Gesprächsgast ist der Psychoanalytiker und ärztliche Psychotherapeut, gleichzeitig auch Autor, Dr. Ludwig Janus, der sich seit mehr als 40 Jahren mit dem Thema pränatale, also vorgeburtliche Psychologie beschäftigt. Wir hören jetzt eine Musik und dann wollen wir nochmal hören. Wir haben jetzt eben von diesen traumatischen Erlebnissen gehört, die sich eben später im Leben dann ausgedrückt haben, den traumatischen vorgeburtlichen Erlebnissen. Wir haben von Dr. Janus auch gehört, dass eben diejenigen sind, die sich eben stärker abbilden. Aber natürlich gibt es auch in einer guten, ruhigen Schwangerschaft eben diesen Grundtenor, der da irgendwie mitschwingt. Und wir fragen uns dann eben vielleicht auch, wie können wir eigentlich von unserem heutigen Verhalten vielleicht auch auf unsere vorgeburtlichen Erlebnisse schließen? Das ist natürlich auch eine spannende Frage und darum geht's dann hier gleich in der Lebenshilfe bei Radio Horeb. Sie haben eingeschaltet in der Lebenshilfe bei Radio Horeb. Das Musikstück, das wir eben gehört haben, heißt Hymne an das Kind innen, Hymn for the Child Inside. Wunderschön zu diesem Thema, das uns heute beschäftigt, nämlich die pränatale Psychologie, also die Psychologie, das seelische Erleben bei Ungeborenen. Wir haben ja inzwischen wirklich unfassbar schöne Fotos und Filme auch von Ungeborenen. Die moderne Medizin macht es möglich, die Kinder auch hinter der Wand, der Bauchwand der Mutter zu beobachten. Hat alles natürlich Vor- und Nachteile. Inzwischen wissen wir auch, dass dieses ständige Babygucken auch nicht gut ist. Aber trotzdem ist es einfach für uns immer deutlicher geworden, was da für ein wunderbares Universum da schon ist. Auch die Mimik der kleinen ungeborenen Kinder, dass sie schon am Daumen lutschen, dass sie vieles auch einfach auf vieles reagieren, was sie wahrnehmen, im Mutterleib wahrnehmen von dem, was um sie herum geschieht. Und die pränatale Psychologie beschäftigt sich mit der Frage, wie wirkt sich das eigentlich aus, auch auf die seelische Erleben später dann von Erwachsenen? Wie sehr gibt es da eine Verbindung zu dem, was wir im Mutterleib erlebt haben? Wir haben eben gehört von Dr. Janus. Er ist unser Gesprächsgast und beschäftigt sich seit vielen Jahrzehnten mit dem Thema pränatale Psychologie, hat auch Bücher darüber geschrieben. Das heißt, wir wissen, dass sich gerade wenn Sie die Patienten bei Ihnen ankommen, Dr. Janus, dann kommen Sie an mit Problemen. Das heißt, man sucht nach den Ursachen für die Probleme und Sie sagen, immer wieder stoßen Sie auch darauf, dass vorgeburtliche Erlebnisse zumindest möglicherweise eine Rolle spielen können, dass das dann auf einmal zusammenpasst, so wie wir das eben bei dem Fall von Andrea Müller am Anfang gehört haben. Da passte dann plötzlich zu ihren ganzen Schwierigkeiten, die sie hatte, zusammen, dass sie eben dieses vorgeburtliche Trauma hatte. Aber was würden Sie denn sagen, bei Andrea Müller hat sich's geäußert, eben in diesen Albträumen, in Depressionen, in auch Magersucht. Wie kann sich denn so vorgeburtliches Erleben äußern? Was haben Sie da sonst noch so erlebt, Dr. Janus?
Also da ist eigentlich der Fall von Andrea Müller beispielhaft, dass es diese Traurigkeit war, die in ihr war, wegen dieses frühen Verlustes oder auch, es ist ihr ja nach ihrem Leben getrachtet worden. Das hat sie nicht, also dass sie gefährdet war, dass auf so einer archaischen, existenziellen Ebene teilt sich das mit. Und das von daher, ich weiß jetzt nicht genau, also eben auch Ängste da waren. Und dass das aber sich emotional oder als Empfindung mitteilt. Und das ist jetzt ja ein Beispiel einer sehr frühen Gefährdung oder traumatischen Belastung. Und es gibt eben jetzt eben auch spätere Gefährdungen und Schwierigkeiten jetzt von der Mutter her oder von dem Paar her, die dann eindeutig identifizierbar sind und sich dann später in der gleichen Weise, wie das bei der Andrea Müller der Fall war, so durchpausen ins spätere Erleben. Und das ist besonders gut erfassbar, weil es sich noch klarer abbildet bei geburtlichen Schwierigkeiten. Also wenn die Geburt sehr belastend war oder verzögert war, kann ein Begleitumstand sein, dass es der Kopf unglaublich gedrückt wird oder sogar verformt wird. Und das kann dann später wieder auftauchen bei dem Kind als eine Angst, wenn es den Pullover über den Kopf zieht, dass es dann schreit und denkt, es wird umgebracht. Aber der Pullover bringt es nicht um. Aber diese Geburtssituation, wo so eine Enge war oder Geburtsstillstand, der war eine Überlebensnot. Und da gehört die Angst hin, die dann, man nennt das Triggern, durch den Pullover also getriggert wurde. Und ein anderes Beispiel wäre, es kann manchmal dazu kommen, dass die Nabelschnur sich um den Hals windet. Das ist was sehr Kompliziertes, weil dann das Kind quasi, das Kind bringt sich gewissermaßen mit der Hilfe der Mutter zur Welt. Die Wehen helfen dem Kind, sich von der Unterwand abzustoßen, und es krabbelt gewissermaßen dann nach vorne durch diesen Geburtskanal Millimeter oder Zentimeterweise, und dadurch, wenn so eine Nabelschnurumschlingung vorliegt, zieht es die zu. Also es macht das Richtige, es arbeitet sich vorwärts und gewissermaßen erwirkt sich dabei. Und das ist dann eben eine sehr große Elementarangst zur Folge haben. Und das kann dann später wieder auftauchen, dass man eine Angst hat vor engen Kragen. Also dass man braucht dann ganz viele Knöpfe, die offen sind, dass man nur ja nicht an den Hals kommt oder auch eine Empfindlichkeit am Hals berührt zu werden. Das kann zum Beispiel auch bei Kaiserschnittgeburten, weil die Zange auch so als vom Kind dann als verletzend erfahren werden kann. Die Zange kann auch sehr hilfreich erfahren werden, aber manchmal verletzend, und dass dann eine große Empfindlichkeit am Kopf ist. Das ist noch betont nochmal die Seite, dass diese frühen Erfahrungen Empfindungserfahrungen sind, affektive Erfahrungen, nicht differenzierte Gefühle, sondern empfindungsnahe Gefühle oder reine Empfindungen. Das ist das Neue, dass wir das heute reflektieren können. Und der Erste, der das gemacht hat, war ein Psychoanalytiker, Otto Rank, und hat ein Buch geschrieben, Das Geburtstrauma hieß das. Und damals hat man das für völligen Unsinn gehalten, weil man dachte, das Kind vor der Geburt oder im ersten Lebensjahr noch ist ein biologisches Wesen und hat gar keinen inneres Erleben. Und das hat sich aber grundlegend verwandelt nach dem Zweiten Weltkrieg. Und es hat dann sogenannte Regressionstherapien gegeben, also die nicht sprachlich waren, wie diese psychoanalytischen Therapien, sondern dem Körpererleben und Gefühlserleben nachgegangen sind. Und dann konnten sich diese frühen Dinge, vor allem also geburtliche, besonders deutlich gut abbilden in der therapeutischen Situation, dass dann diese Enge am Hals oder die Empfindlichkeit am Kopf dann unmittelbar erlebt werden konnte und dann auch eben mit dem Geburtsbericht oder Elternbericht in Verbindung gebracht werden, und dass man das dann nachträglich einordnen kann und dann diesen Wiederholungen dann nicht so ausgesetzt ist. Und da gibt es ein Buch von einem William Emerson, Geburtstrauma, das eben die Folgen geburtshilflicher Eingriffe, die ja heute eine Riesenrolle spielen, im Einzelnen, die seelischen Folgen im Einzelnen beschreibt. Das kann sehr viel Gewinn machen, sich damit zu beschäftigen, wenn ich weiß, ich bin mit Kaiserschnitt geboren, das sind immerhin 30% heute. Das kann je nach dem Gesamtsituation unheimlich unterschiedlich sein. Also früher wurden die Kinder nach dem Kaiserschnitt brutal, in Anführungsstrichen, getrennt. Heute kommt das Kind auf die Brust der Mutter oder in die Hand des Vaters. sodass dann diese Kluft, diese Abbrucherfahrung, die der Kaiserschnitt impliziert, dann nicht, dann eben verarbeitet werden kann. Das ist dann eine völlig andere Situation, als wenn man getrennt wird im Säuglingsraum und so weiter. Und dann seine Mutter überhaupt erst nach einem oder zwei Tagen wieder sieht, wie das früher der Fall sein konnte, also zu meiner Zeit oder auch in den 50er, 60er, 70er Jahren, da konnte das so sein.
Sehr spannend zu hören, was Sie da sagten. Ich erinnere mich, als kleines Kind hatte ich einen roten Pullover mit engem Kragen, den habe ich gehasst. Genau, vielleicht, wer weiß, vielleicht hat es damit zu tun, aber jetzt war das für mich nicht extrem traumatisch, weil es diesen einen Pullover vor allem betraf. Wie ist das denn? Wann lohnt es sich denn mal nachzufragen? Könnte das vielleicht sein, ich habe da diese und dieses Problem? Also ist klar, wenn man jetzt zum Beispiel eine Angst hat vor Hundebissen, vor Hunden hat und als Kind gebissen wurde, ist der Zusammenhang einfach klar. Weil man da ja auch eine direkte, konkrete Erinnerung dran hat, eben mit diesem Sprachzentrum, haben Sie ja erklärt, verbunden, dem Teil des Gehirns, das bewusst wahrnimmt. Oder man hat Eltern, die es gesehen haben, es einem erklären können. Aber wie ist das? Wann lohnt es sich denn nachzufragen und mal sich zu überlegen, könnte das sein, dass das irgendwie geburtlich oder vorgeburtlich Ursachen hat?
Also sage ich jetzt mal, das
Diese oder jene
lohnt
Belastung.
immer. Also es lohnt immer, wenn ich irgendwelche Schwierigkeiten, gerade solche phobischen Ängste, wenn es dunkel wird, oder so enge Tunnelängste und so. Es lohnt sich immer, nach den Kindheitserfahrungen zu fragen. Und wir sind ja heute da viel sensibler. Also das damals, als der Herr Freud sagte, deine Kindheitserfahrungen spielen eine Rolle, die Erwachsenen waren so großartig, dass das absurd erschien. Heute haben wir ja eine ganz andere Sensibilität. Und für Eltern ist es hilfreich, weil die ja, vor allem die Mütter, wissen ja die Geburtsbedingungen ihrer Kinder. Und wenn das Kind bestimmte Spiele macht, zum Beispiel, also es gibt ja heute sogar diese Tunnel von IKEA, also gern durch solche, oder sich versteckt, oder die Art, wie es sich versteckt, oder welche Nöte es hat, wenn man es in den Arm nimmt, dass es auf einmal sich befreien will. Dass man also Eigentümlichkeiten im kindlichen Spiel mit den Bedingungen in Verbindung bringen kann. Und dazu braucht es nicht unbedingt den Psychotherapeuten. Den Psychotherapeuten brauchen wir nur, wenn es wirklich schwierig ist und entgleist. Wir sind aber heute viel sensibler, empfindungsfähiger oder reflexionsfähiger, sodass man das auch selber tun kann und dem Kind dann helfen kann, das zu überwinden. Ich nehme jetzt so ein Beispiel, wenn es gibt manchmal so eine Wasserangst, also unter Wasser zu kommen, dann so eine Angst zu ertrinken dann. Oder ein Kind, das dann überhaupt nicht schwimmen lernen will, weil es einfach das Wasser scheut. Also es kommt aber eben aus dem Wasser und die Mutter weiß dann vielleicht auch Bedingungen, Schwierigkeiten und dass man dann das Kind darin unterstützt, diese Scheu zu überwinden und sich dafür Zeit nimmt. Dann hat man eine völlig andere Situation, als immer sagt, du tauchst nicht, wieso
Oder stell
bist du
dich
so
nicht so an.
ängstlich, stell dich nicht so an oder so. Oder wie man das früher machte, man wirft das Kind dann einfach rein ins Wasser oder so. Sondern wenn man das verstehend begleitet, dann hat man eine völlig andere Situation und auch keine Folgewirkung. Also das Kind, was da in das Wasser geworfen wird, das ist beschädigt, nicht? Das kann lebenslang dann. Alles hängt immer von den individuellen Bedingungen ab, nicht? Also vieles wird auch quasi bei intuitiven, verständigen Eltern die sind quasi therapeutisch in Anführungsstrichen tätig. Also vieles wird im Spiel auch abgearbeitet oder im sportlichen Sachen, im Versteckenspiel und im Fangenspiel und alle die oder auch im Kirmes, all das kann diese frühen Erfahrungen berühren und dann ist es eben so eine Mutprobe, auf das Kettenkarussell zu gehen und mich so herumschleudern, schleudern zu lassen oder mit sogar die Geisterbahn dann. Das sind eigentlich Selbsterfahrungen, die das, ohne dass ich das unbedingt reflektieren muss, so mir helfen, mit der Wucht der frühen Gefühle fertig zu werden, weil ich sehe, das ist ja nur die Geisterbahn, ja.
Also, das halten wir auf einmal fest. Es gibt da so archaische Empfindungen in uns, die sich dann durch manchmal unbegreifliche Reaktionen äußern. Es ist gut, als Eltern im Blick zu haben, da nicht ein Urteil zu fällen, sondern das Kind verständnisvoll zu begleiten. Damit sind sie schon die ersten Therapeuten und können deine Angst, die vielleicht ganz früh sich festgesetzt hat, auch wieder lösen. Jetzt nochmal letzter Blick, bevor wir unseren Hörerinnen und Hörern auch die Möglichkeit geben wollen, sich zu melden in dieser Sendung. Letzter Blick noch auf das, was bedeutet das für unseren Umgang mit Schwangerschaft? Es ist ja so, dass viele Mütter sowieso jetzt immer sehr ängstlich darauf bedacht sind, das Kind, man weiß das ja inzwischen auch mehr, aber das Kind nicht zu belasten. Ich weiß von Müttern, die dann schon Angst hatten, überhaupt irgendwie eine Stresssituation zu erleben, weil sie Angst hatten, dass das ihr Kind belasten würde. Vielleicht von Ihnen, Dr. Janus, noch einmal, wie gehen wir damit um? Nämlich, ich meine, so die 100%ige Schwangerschaft ohne Sorgen, ohne Ängste, ohne Streit in der Familie, die werden wir ja wahrscheinlich schwer hinkriegen.
Ja, auch das 100%ige Leben ohne Streit, ohne Sorgen gibt es ja nicht. Also insofern, man hat gesagt, der Uterus ist der erste Klassenraum, the first classroom we all have attended, die erste Schule, die wir alle besucht haben. Und es ist eine Art Emotionsschule. Gerade die wechselnden Stimmungen der Mutter und so weiter teilen sich mit und das bringt das Kind in Kontakt zu seinen eigenen Gefühlsmöglichkeiten. Und das Kind hatte unheimlich große Potenziale und könnte sagen, das Kind begeistert das, wenn die Mutter Freude hat und Trauer hat oder Wut hat, alles das teilt sich mit und regt die Potenziale im Kind an. Und insofern ist also gewissermaßen das Alltagsleben die beste Schulung. Aber es ist, also was kann man raten, sich darüber klar zu sein, dass Elternschaft eben letztlich schon vor der Zeugung oder so beginnt. Und wenn das Kind spürt, ich bin gewollt und die Eltern haben, ich werde von Eltern innerlich wahrgenommen, das ist unglaublich heilsam, das ist bedeutsam. Also insofern ist das Wissen der Pränatalpsychologie sehr hilfreich, dieses Ernstnehmen, dass Elternschaft vor der Geburt beginnt und die Beziehung zum Kind und vom Kind zur Elternschaft, zu den Eltern vor der Geburt beginnt, dass ein Bewusstsein dafür und ein sich entsprechend dafür einrichten, das ist sehr hilfreich. Und dass die Gesellschaft Eltern mehr freistellt für diese Dimension des Lebensanfangs, als das geschieht. Und dafür kann die pränatale Psychologie hilfreich sein. Konkret gibt es etwas, das nennt sich Bindungsanalyse, Förderung der vorgeburtlichen Mutter-Kind-Beziehung. Die Webseite heißt www.bindungsanalyse.de.
Und das stelle ich dann später noch ein.
Eine Begleitung der werdenden Mutter durch meist eine Frau, Geburtsvorbereitung, Hebamme oder so, die dieses Wissen hat. Und die Frau unterstützt. Aber das ist eigentlich ein Potenzial, was jede Frau hat und was heute moderne Väter auch haben, dass ihr Kind schon da ist, bevor es sichtbar ist. Und das schafft für das Kind eine ganz andere Primärsituation. Das ist sehr, sehr, sehr bedeutsam. Also ich kenne noch jemanden aus meiner Generation, ein bisschen jünger, eine Frau, die Marathonläufe gemacht hat, mitten in der Schwangerschaft, also so völlige Verkennung. Und das ist für das Kind schwierig. Also Marathonlaufen, das ist auch extrem, nicht natürlich. Aber viele Frauen versuchen da ganz drüber wegzugehen und so nüchtern nur, es wird ja quasi das Medizinische so ganz in den Vordergrund gestellt. Das ist eine Einseitigkeit. diese seelische Dimension und die Beziehungsdimension muss genauso gewichtig sein wie irgendwelche medizinische Untersuchungen.
Das heißt, es kann sein, dass zum Beispiel, wenn ich jetzt, entschuldigen Sie, wenn jetzt zum Beispiel eine Mutter konkret Stress hatte, sagen wir, sie ist im Einkaufszentrum schwanger unterwegs, dreijähriges Kind geht verloren, bei wem geht da nicht der Puls hoch? Einmal vielleicht hinterher, wenn das Kind wiedergefunden und hoffentlich alles wieder in Ordnung ist, sich hinsetzen und vielleicht sich beruhigen und einen Gedanken oder ein paar Worte an das ungeborene Kind sagen, so Mensch, jetzt habe ich mich aufgeregt, jetzt ist aber alles wieder gut, jetzt können wir uns alle beide wieder beruhigen. Also ganz das einfach genau. So im Blick behalten, dass da noch jemand
also
ist.
Man kann auch mit dem Kind richtig sprechen. Ich habe jetzt Schwierigkeiten da mit diesem blöden Chef oder in dieser Einkaufssituation. Das hat aber mit dir gar nichts zu tun. Das ist mein Stress und das ist nicht jetzt das nicht gegen dich gerichtet oder so. Also, da gibt es ein Buch von einer Frau Schlotz, heißt sie, Bauchgeflüster. Also eigentlich hat jede Frau und eben auch Männer, meine ich, haben das Potenzial der inneren Wahrnehmung. Nur durch diese Forschung, die wir haben, Säuglingsforschung, pränatale Psychologie, ist es ja auch, und diese vorgeburtlichen, diese Ultraschallaufnahmen, ist das einfach näher gerückt, was früher ganz weit weg war. Auch eben, was Sie mal genannt haben, also diese paternalischen Zusammenhänge, dass die Männerdinge so wichtig sind. Aber wir leben jetzt in Friedensgesellschaften und jedenfalls Gott sei Dank hier in Westeuropa. Und dann sind die weiblichen Dinge ganz wichtig, der Lebensart.
Pränatale Psychologie, das ist unser Thema hier in der Lebenshilfe. Ich möchte unseren Hörerinnen und Hörern noch die Gelegenheit geben, sich auch mit einzubringen in die Sendung. Gerne auch mit Ihren Fragen an Dr. Ludwig Janus. Er ist Psychoanalytiker, ärztlicher Psychotherapeut und hat sich viele Jahrzehnte beschäftigt mit dem Thema pränatale Psychologie. Die Nummer ist die 089-517-008-008. Noch einmal 089-517-008-008. Und wir freuen uns dann auf Ihre Anrufe, Ihre Fragen nach einer Musik. Pränatale Psychologie. Was wissen wir über das seelische Erleben von Ungeborenen? Sehr viel, sagt Dr. Ludwig Janus. Er ist Psychoanalytiker und beschäftigt sich seit mehr als 40 Jahren mit dem Thema der vorgeburtlichen Psychologie. 089-517-008-008 ist die Nummer und eine Hörerin ruft uns an aus Nordrhein-Westfalen. Anonym, guten Morgen.
Ja, guten Morgen, grüß Gott und auch vielen Dank, Dr. Janus, ich habe eine Frage, und zwar unser Sohn hat 7 Monate mit mir gelegen, weil da immer Wehen waren. Es war sogar so, dass ich, wenn ich zur Toilette ging, immer eben auf dem Bauch fühlte, ach, jetzt ist gut, jetzt kann ich langsam gehen. Und er war 10 Jahre im Beruf und er hat sich immer ziemlich zurückgehalten mit Sprechen. Also ich wusste auch nicht, warum. Und heute hat er eigentlich Schwierigkeiten, er will sein Leben umkrempeln und merkt, dass da irgendwas ist und er weiß, dass er Sachen verdrängt hat. Das kannte ich persönlich aus meinem Leben gar nicht. Das habe ich auch mitbekommen, dass er oft nichts gesagt hat und ich wartete auf was und denke, gut, dann ist es eben nicht. Kinder soll man nie zwingen. Mich hätte man auch besser nicht oder hat man nicht eigentlich auch wenig gezwungen. Und meine Frage ist, wie kann ich unserem heute 30-jährigen Sohn hier und da vielleicht eine Hilfestellung geben, weil ich hatte auch gar keine Angst, so es wird, ich werde das Kind nicht bekommen, so, aber ich habe auch nicht viel mitgesprochen, weil ich habe die Hand auf dem Bauch und ja, ich habe es halt hingenommen, war halt Schicksal, 7 Monate zu liegen. Wir freuten uns auf unser Kind und naja. Und da ich so dachte, gut, wenn ich nichts falsch mache, dann wird es wohl richtig kommen. So, nichts falsch machen tut man ja nicht, tut man ja bewusst nicht. Ne? Also den Rest wollte ich nicht gesagt haben. Also ich bin bestimmt nicht unfehlbar.
Also erstmal wäre die Frage, vielleicht Dr. Janus, kann das in einem Zusammenhang stehen? Und genau.
Ja. Also das können wir eben heute auch aufgrund dem, was wir jetzt vorher besprochen haben, eben annehmen, dass diese besondere Situation, die Sie hatten, auch eine besondere Situation für Ihren Sohn war. Und Sie haben ja wahrscheinlich mit ihm darüber gesprochen, das war sicher wichtig, dass er sich damit beschäftigt. Und diese Zurückhaltenheit und dieses Vorsichtige, das könnte ja damit das würde ja passen zu dieser Situation. Wir müssen ganz vorsichtig sein, ganz behutsam und uns eher zurücknehmen. Und da meine ich, macht es sinnvoll, weil wir heute ja vom allgemeinen Bewusstsein noch wenig über diese Zusammenhänge wissen, sich da ein Stück weit kundig zu machen. Da gibt es ein Buch von mir, Wie die Seele entsteht, heißt das. Wie die Seele entsteht, also die Wirkungen von vorgeburtlichen und geburtlichen Erfahrungen im späteren Erleben. Und dass man sich richtig da das wäre jetzt meine Empfehlung, dass er sich auch damit beschäftigt.
Möchte sich beschäftigen, also ich habe ihm hier und da erzählt, also früher interessierte ihn so gar nichts und darum dann hat man nicht so viel, aber jetzt, also eigentlich der Kontakt ist gut, aber manchmal denke ich, mein Gott, da ein Trost war mir und das habe ich ihm von ganz klein an, wo er schon mal Schwierigkeiten hatte, ich sage, weißt du was, du bist nicht so geschaukelt wie die anderen. Du bist nach einer Wiege geschaukelt, aber ich bin quasi nicht viel rumgelaufen und habe dir auch nicht diese Schaukelschönheit geben können. Und habe mir damit viel erklären wollen, weil auch eine Tante sagte, sie kannte einen aus der Nachbarschaft, der sagte, es fiel immer sehr schwer, sich zu bewegen, weil die Mutter mit ihm gelegen hat. Und da habe ich versucht, so ein bisschen ihm zu sagen, hier, wir machen eine Pest daraus, ich helfe dir so viel ich kann, aber was ist das jetzt?
Aber das, also da haben Sie in einem sehr schönen Steigbügel gehalten, also ihm das sehr schön gesagt in Ihren Worten. Also, und das meine ich, das kann, wenn man es so sagt, und das müsste man vielleicht auf verschiedenen Wegen, verschiedenen Gelegenheiten nochmal so sagen, und dass man einfach darüber spricht, dass es heute ein Wissen dazu gibt, dass wir als Kind oder vor der Geburt dann dieses traumartige Bewusstsein haben und in gewissermaßen die Situation mitbekommen, aber nicht im linken Sprachhirn, sondern existenziell. Und dass die Aufgabe im späteren Leben ist, das nachträglich zu verarbeiten. Und dieses Wissen von der pränatalen Psychologie kann da sehr hilfreich sein. Dann diese zwei Möglichkeiten. Einmal das Gespräch mit Ihnen und was das für Sie war, was das für ihn war, dass er dem nachhockt. Das ist auch keine Sache von einem Gespräch mal eben, sondern das ist ein Prozess eigentlich von Monaten oder Jahren, dass man sich damit beschäftigt und immer mehr das nachträglich verarbeitet und integriert. Und diese Bücher, ich habe auch so eine Webseite, www.ludwig-janus.de. Es gibt einen Mattes Verlag in Heidelberg, wo die Bücher sind, dass er sich richtig damit beschäftigt. Das meine ich schon. Natürlich kann er auch versuchen, mit einem Therapeuten oder zu sprechen. Und da gibt es die Webseite von dieser pränatalpsychologischen Gesellschaft, isppm.de.
Wir hinterlegen das dann auch alles beim Hörerservice hinterher. Sie müssen mir ein bisschen Zeit lassen, ich muss was nachtragen noch, aber wir hinterlegen das dann gleich nach der Sendung.
Da gibt es therapeutische Angebote und das kann sein auch in ihr. Und er kann mich auch anrufen. Ja, ich bin ein Pensionier, freue mich über Radio Horeb und freue mich über Ihre Fragen. Also wenn das für das Gefühl oder die Sensibilität für das frühe Erleben wächst.
Wunderbar, dann werde ich das auch, Ihre Nummer dann auch hineinstellen. Ja. Die ist ja auf Ihrer Internetseite auch angegeben, ist also schon im Netz. Ich danke unserer Hörerin, die Leitungen sind voll. Es geht weiter mit Frau Winter aus Weilheim. Guten Morgen.
Ja, guten Morgen, hier ist Winter. Ich wollte nur eins mit bestätigen. Ich habe vor etlichen Jahren beim Pater Buob Heilungsexerzitien nach Erikson mitgemacht. Und da hat er...
Da geht es um die Heilung der Lebensphasen, der einzelnen Lebensphasen. Beginnt auch vorgeburtlich.
Ja, genau. Empfängnis. Und da hat er eben gesagt, dass es sein kann, wenn bei der Geburt, also bei der Zeugung von einem Kind, so dieses Nein, es darf nicht passieren, es darf kein Kind entstehen, vorhanden war, dann kann sein, wenn dann doch ein Kind entstanden ist, dass dieses Kind immer den Eindruck hat, wieso bin ich eigentlich hier? Und da habe ich an meine Mutter gedacht, die hat nämlich immer wieder, an und für sich war sie ein fröhlicher Mensch, aber es waren immer wieder so Phasen oder so Zeiten, wo sie zu mir gesagt hat, wieso bin ich überhaupt da? Und dass sie als Kind schon mal fast ertrunken wäre und sich dann später gedacht hat, warum bin ich damals nicht ertrunken? Und ein Selbstmordversuch, also nicht ein Versuch, aber zumindest das Gewollte, wo sie schon einen ersten Schritt getan hatte. Und bei ihr war es so, dass sie tatsächlich, sie ist 25 geboren, also 1925, und war damals eben ledig geboren. Und das war ja damals auch auf einem kleinen Dorf nicht gerade rühmlich. Genau, und da habe ich mir gedacht, ja, das könnte tatsächlich bei ihr so sein. Also das war bis zum Ende ihres Lebens immer wieder mal, dass sie sowas gesagt hat, wieso lebe ich überhaupt?
Ja, das ist weiter Beispiel. Jetzt ein sehr, sehr schönes und bewegendes Beispiel, ja, dass für so einen Nachhall einer frühen Eintrübung im Willkommensein. Auch da haben wir ein Buch, Beziehung beginnt vor der Geburt. Wir haben ein altes Buch gemacht, Ungewollte Kinder, und ein weiteres Buch, Beziehung beginnt vor der Geburt, da wo viele Beispiele dafür sind. Und Sie haben das eigentlich sehr schön gesagt, dass das so einen Nachhall haben kann. Und Ihre Mutter, eben aus der Zeit war das nicht reflektierbar. Heute ist das reflektierbar. Es wäre ja ideal gewesen, wenn sie dann mit den Eltern hätte sprechen können. Und das gibt immer dann die Chance, dass man es nachträglich verarbeitet. Oder sie als Tochter können es für ein Stück weit für ihre Mutter und das nachträglich verarbeiten. Vielleicht hat es ja auch noch in ihr Leben ein bisschen hinüber geweht. Und dass sie ihre Mutter auch noch ein bisschen besser verstehen können. Auf jeden Fall das.
Danke auch für den Hinweis, Frau Winter, auf die Heilungsexerzitien. Sie können übrigens, liebe Hörerinnen und Hörer, auf der Internetseite von Radio Horeb finden Sie auch die Heilungsexerzitien eben nach Erikson der einzelnen Lebensphasen, zelebriert eben bei uns in der Studio, in Balderschwang, in der Kirche. Und die kann man auch nachhören. Ich weiß von anderen, dass sie die auch mit Gewinn dann auch schon für sich nochmal einfach durchgebetet haben. Dann kommen wir zu einer weiteren Hörerin aus Nordrhein-Westfalen, ebenfalls ohne den Namen zu nennen. Guten Morgen.
Ja, guten Morgen. Ganz herzlichen Dank für diese sehr interessante und wichtige Sendung. Und ich wollte noch einmal bestätigt haben, dass tatsächlich auch schon vor dem dritten Monat diese Empfindungserinnerungen mitgenommen werden, dieses traumhafte Erleben. Zum einen und zum anderen meine Frage, es war im Juni eine sehr interessante Sendung mit der Frau Alexandra Maria Linder, über die kommerzielle Bestellung von
die Leihmutterschaft.
Die Leihmutterschaft, genau. Und da einfach eine Frage nach den Defiziten, weil es ja da darum geht, dass diese Leihmütter keine Bindung aufbauen sollen. Und ja, ich meine, es ist ja eine ganze Lebenskulisse, Geräusche, Gerüche, familiäres Leben und alles, was das Kind dann im Mutterleib mitbekommt. Und dann wird es rausgerissen und kommt in eine liebevolle Adoptivfamilie oder beziehungsweise die Bestelleltern nehmen es dann auf mit aller Liebe. Aber was bleibt da an Erinnerungen und an Defiziten auch?
Ja, wir haben ja auch dann noch, wenn Sie sagen, Zeugung im Reagenzglas, also wenn es bis dahin zurückgeht sogar, Dr. Janus, ja, das wirft natürlich auch ein neues Licht auf diese, was im Moment als moderne medizinische Errungenschaft auch gefeiert wird.
Ja, also da wird eben sehr viel mehr gemacht als verantwortet. Und wir bräuchten eigentlich eine Think Tank, also Mediziner und eben Psychologen und Pränatalpsychologen und Psychotherapeuten, die das reflektieren. Und dann würde man das sicher mit sehr viel mehr Skepsis sehen, als man es jetzt tut, weil die Dinge auf so medizinisch, technisch, biologischem Sinne abgewickelt werden und sagt, das klappt doch, dann kann ja doch kein Problem bestehen. Also darum gibt es auch sehr wenig Forschung dazu und es ist eigentlich ein Riesenproblem und es ist eine mangelnde Verantwortung für den seelischen Teil.
Aber es gibt ja eine ganze Industrie, die damit zusammenhängt.
Sehr gut, dass Sie die Frage stellen. und dass da eigentlich sehr viele Fragen bestehen und durch diese einseitige Medizinorientierung nicht, man sich nicht um diese Fragen kümmert.
Ja, ich danke für diese Nachfrage auch. Wichtiges Thema. Man sieht, da hängt ganz viel mit zusammen, wenn man versteht, was da im Mutterleib einfach schon an wesentlichen Prägungen geschieht. Kommen wir weiter zu Herrn Buchner aus Regensburg. Guten Morgen.
Ja, guten Morgen.
Herr Eichner, Verzeihung.
Eichner, macht nichts. Eichner. Sehe ich jetzt eine Frage, und zwar, weil ich lese viele psychiatrische Literatur und bin auch selbst betroffen von einer psychiatrischen Erkrankung. Jetzt wollte ich fragen, ob in solchen Stadien der pränatalen, wie nennt man das gleich wieder?
Psychologie, pränatale Psychologie? Oder?
Pränatale Psychologie, dass da auch so eine Störung wie die Schizophrenie ihre Ursachen haben kann in dieser Phase.
Ich meine, auf jeden Fall. Und das ist, dass wir haben eben also ein, oder das Gefühl, da, deshalb ist ja die Sendung nötig, weil wir ein mangelndes Bewusstsein haben und dadurch auch eine mangelnde Verantwortung. Und das betrifft die Psychiatrie in einer besonderen Weise, weil die Psychiatrie eben aus dieser medizinischen Sicht diese Sachen und dem allgemeinen Bewusstsein, wir hängen immer in der allgemeinen immer noch patriarchalen Bewusstsein, dass diese frühen Dinge ja nicht wichtig sein können. Und darum gibt es keine Forschung oder wissenschaftliche oder nur von Einzelpersonen. Und in diesem
einzelne Studien Buch,
wie die Seele entsteht, habe ich ein eigenes Kapitel gemacht über diese Zusammenhänge. Und auch in der etablierten Psychotherapie wird es beiseite geschoben. Das ist ein weites Feld. Sie können mich auch gerne dazu noch einmal anrufen, denn da sollte natürlich, es gibt diese Bezüge, aber es wird viel zu wenig dem nachgegangen. Und Sie können mich gerne dazu. Oder in diesem Buch ist das Kapitel.
Es wird auch zum Beispiel behauptet, dass wenn die Frau in der Schwangerschaft Grippeviren in sich hat, dass das auf die Gehirnentwicklungen Einfluss nehmen kann, zum Beispiel.
Auch solche Dinge, alles, das ist das ganze Spektrum, was da an Möglichkeiten besteht. Und es ist eigentlich ein weites Feld, aber für dieses weite Feld ist bisher keinerlei kaum Verantwortung übernommen worden. Aber in diesem genannten Buch ist ein eigenes Kapitel dazu und wir können auch gerne dann nochmal gesondert jetzt von der Sendung wegen der Zeit sprechen. Ja?
Dankeschön.
Herr Eichner, dann lassen Sie mir danach noch mal eine Viertelstunde Zeit, dann liegt die Nummer auch beim Hörerservice von Dr. Janus. Vielen Dank, alles, alles Gute, viel Segen Ihnen. Dann hören wir als letzte Hörerin hier in der Lebenshilfe noch Frau Buchner. Herzlich willkommen, sie ruft uns aus Rimsting an beim Chiemsee.
Guten Morgen, hier ist Buchner, Also ich habe folgende Frage. Ich bin gerade Oma geworden vor 7 Wochen. Und meine Schwiegertochter hatte in der Schwangerschaft immer wieder, also die haben Ärzte Angst gemacht. Das Kind wäre zu klein und wäre zu leicht. Zum späteren Zeitpunkt war es dann mal so, es hätte Herzrhythmusstörungen. Also die ist immer wieder in Angst versetzt worden. Im Endeffekt ist das Kind jetzt 2 Wochen vom Geburtstermin mit über 3000 Gramm zur Welt gekommen und es ist vollkommen gesund. Die Frage ist jetzt nur so, was kann man denn da machen? Kann das sein, dass das Kind jetzt irgendwie beeinflusst worden ist durch diese Ängste der Mutter?
Ja, das kann sein. Das ist natürlich sehr verborgen, weil es ja an sich, was ich nehme ich an, jetzt gewollt ist und die liebe Oma das Ganze begleitet. Also wenn da ein gutes Feld ist, kann das auch gewissermaßen innerlich verdaut werden, ohne dass das jetzt große Nachwirkungen hat. Die Nachwirkungen kommen eher, wenn es ein schwieriges Feld danach ist und das gewissermaßen dieses unterschwellige Verarbeiten nicht stattfindet. Auch da ist es wieder, wenn Ihre Tochter oder Schwiegertochter, wenn sie sich damit beschäftigen mit der pränatalen Psychologie, und dann kann das eine Hilfe sein später, wenn das Kind später mal irgendwelche Ängstlichkeiten haben, irgendwie im Spielen oder mit anderen Kindern, dann kann es dann später, das muss man immer altersgemäß sein, dann kann eben ein Gespräch da über dieses Faktum, was Sie gesagt haben, dass der Arzt der Mutter, das ist unverantwortlich, ne? Das ist unverantwortlich, Ängste implantiert hat, das ist, wir haben, das ist ein Riesenproblem. Wir haben 2/3 Risikoschwangerschaft, die überhaupt gar keine Risikoschwangerschaften sind. Wir haben 80% geburtshilfliche Interventionen. Eine Geburt könnte zu 80% eben ohne Eingriffe sein. Also wir haben, das ist ein ganz großes Problemfeld, das der weiteren Bearbeitung erfordert. Und insofern ist es auch wichtig, dass die Sendung jetzt war und dass Sie sich vielleicht über die Webseite erkundigen oder Sie können sich auch mit mir in Verbindung setzen oder dass also die Gesellschaft muss wacher sein werden und diesen Einseitigkeiten in der Medizin gewissermaßen das entgegenstellen, dass, wenn Sie wollen, irgendwie ein natürliches Empfinden, was wir eigentlich haben. Ich habe das erlebt bei dem, früher war das Roaming Out, wo Eltern, Mutter und Kind wurden radikal getrennt. Und dann begann in den 70er Jahren ein Roaming In, das Mutter und Kind zusammen. Und das ist quasi eine andere Welt für das Kind, wenn das nach der Geburt bei der Mutter sein kann oder bei der Familie sein kann. Und wir haben heute dann, das ist die sehr gute Nachricht, wir haben eine viel größere Sensibilität, auch dass die Sendung überhaupt stattfinden kann, ist toll.
Wunderbar, vielen herzlichen Dank.
Sehr, dass vom Engagement von Frau Fröhlich oder vom Radio Horeb dieses Thema zu.
Ich denke, wir werden das auch weiter behandeln. Es gab ein sehr großes Interesse von unserer Hörerschaft. Die Leitungen waren bis zum Schluss voll. Tut mir leid für all diejenigen, die nicht mehr anrufen konnten. Aber Dr. Janos, Sie haben ja gesagt, Sie sind auch hinter den Kulissen erreichbar. Wunderbar.
Also zwischen 2:30 und 3:30 bin ich erreichbar, in der Regel.
Wunderbar, dann geben wir das dann auch so durch. Die Nummer vom Radio Horeb Hörerservice ist die 08328 921 110. Noch einmal 08328 921 110. Bitte noch nicht sofort anrufen, nämlich ich muss die Nummern noch eintragen, noch nachtragen. Auch die Bücher, die Dr. Janos im Laufe der Sendung genannt hat, geben Sie dem Hörerservice eine Viertelstunde Zeit ungefähr, bis dann die ganzen Seiten auch aktualisiert sind und die Nummern alle drinstehen. Herzliches Dank schön Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs Zuhören, sich beteiligen, ganz besonders an Dr. Janos, der weiterhin so engagiert, auch als Ruheständler, sich einsetzt auch dafür, dass ein Bewusstsein steigt über das, was Ungeborene schon erleben. Wir haben eben von dank unseren Hörern auch das Feld weit aufgemacht bekommen. Wir sehen, das hat mit ganz viel zu tun. Das hat nicht nur mit dem Thema Lebensschutz zu tun, das hat auch mit dem Thema Leihmutterschaft zu tun, mit der künstlichen Befruchtung. Alles hängt damit zusammen. Hochpolitisch brisante Themen. Es lohnt sich, dran zu bleiben. Vielen Dank, Dr. Janos, dafür. Gabi Fröhlich verabschiedet sich auch und wünscht Ihnen allen noch einen wunderschönen Tag.